Tschüss Medienbruch, der Tags-Podcast der HSP.
Moin und herzlich willkommen bei HSP Live um 11 mit mir, Paul Liese. Nein, mit mir, Mauri Kunigo. Ich vertrete Paul heute und neben mir der wunderbare Steve.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich jedes Mal, wenn du da bist. Wer nicht? Und heute geht es mal wieder um das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsreporting. Und wir fangen an mit einem aktuellen Thema. Der EU-Rat hat die Vereinfachung der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit einem Daumen hoch abgesegnet, sodass es jetzt in nationales Recht umgesetzt werden soll, künftig. Genau. Steve, was ist da los?
Genau, eigentlich ist gar nicht viel passiert. Ich fand, das wurde ein bisschen gehypt, obwohl die Zahlen standen fest. 1000 Mitarbeiter, 450 Millionen Umsatz. Erstes Berichtsjahr 28 fürs Geschäftsjahr 27. Das war ja alles klar. Jetzt gab es halt das Okay. Das ist schön. Aber wie du sagst, die Überführung in deutsches Gesetz steht noch aus. Und das ist eigentlich das Wichtigere, die ESRS 2 sind ja noch nicht verabschiedet.
Ja.
Also die Vereinfachung, wie und was ich denn überhaupt in den Bericht packen muss. Das heißt, die können sich zwar die Unternehmen jetzt an den Entwurf orientieren, aber es gab ja von allen Seiten auch noch Bemängelungen da dran. Das heißt, ist es nachher wirklich so oder nicht? Keine Ahnung. Und ich glaube, da ist irgendwas Richtung Sommer angedacht. Klar, die haben auch noch Zeit bis 27, aber eigentlich wäre es ja schön, wenn das irgendwie auch mal fertig ist. Das heißt, ja, man hat den ersten Schritt geschafft, aber halt unsere Regierung muss jetzt nochmal nachziehen. Immer noch eine der letzten, die es noch nicht geschafft hat. Österreich hat es vor, ich glaube, 2-3 Wochen überführt. Also da ist man schon sehr langsam. Und dann halt die ESRS 2 und dann wird spannend, wenn die endlich final sind. Und dann können wir da bestimmt auch nochmal drauf schauen, was es jetzt wirklich dann bedeutet für die Unternehmen.
Gehypt ist wahrscheinlich auch deshalb, weil wenn irgendwas kommt an Nachrichten oder das ist ja eher vom Level her eine Meldung, dann wird das sofort in einem LinkedIn-Post verarbeitet, ne, um mal wieder irgendwie den Ratgeber oder den Influencer zu geben.
Genau, Reichweite bekommen mit ja gar nicht so einer weltbewegenden Information.
Genau, das heißt, was gilt jetzt für Unternehmen? Erstmal abwarten oder?
Ja, eigentlich das, was wir immer gesagt haben, eigentlich weitermachen. Ich meine, es trifft ja nun nicht mehr viele Unternehmen. Die, die so groß sind, die machen eh schon Dinge, die haben wahrscheinlich schon reported, haben schon ursprünglich für die alte CSRD Dinge aufgebaut. Weitermachen und bei all den anderen, die jetzt rausfallen, das zeigen wir euch gleich, heißt es eigentlich auch weitermachen. Und dann kann man auch mit dem VSME anfangen oder sich an den ESRS orientieren. Jetzt einige gesehen, die auch wieder nach der Global Reporting Initiative berichtet haben. Da geht es ja nicht darum, eine Compliance zu erfüllen, sondern halt was zu machen, weil die Kunden, die Banken oder irgendwer anfragt. Und da muss man nun nicht auf die neuen ESRS warten.
Praktischerweise ist das ja auch genau das Thema, was unser zweites Thema betrifft,
nämlich genau.
Sustainability Transformation Monitor.
Richtig.
Erstmal, was ist das,
Steve? Das ist total spannend. Seit, ich glaube, jetzt 5 Jahren wird von der Uni Hamburg, der Peer School of Sustainability, der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung Mercator eine Studie gemacht, wie sieht es denn aus mit der Nachhaltigkeitstransformation in Deutschland. Und die wurde, ich glaube, letzte Woche veröffentlicht, auch mit einer großen Live-Schalte und auch live in Berlin. Das war sehr informativ, gerade auch die Panel-Diskussion dazu. Aber wir würden euch gerne heute hier einmal ein paar Ausschnitte zeigen, die doch eigentlich sehr spannend sind. Genau. Und dafür gehen wir einmal auf die Seite 12 am Anfang. Um was geht es denn überhaupt? Tatsächlich 822 Unternehmen wurden befragt. Ich habe erst vielleicht als witzige Anekdote gedacht, oh, das ist ja ganz schön wenig, wenn wir uns überlegen, wie viele Unternehmen es in Deutschland gibt. Wenn man sich aber überlegt, ursprünglich waren CSRD-pflichtig 15.000, dann sind fast 1.000 Antworten gar nicht so schlecht. Die Hälfte davon Realwirtschaft, die andere Hälfte davon Finanzwirtschaft, weil man tatsächlich auch darauf eingehen möchte, wie nimmt die Realwirtschaft gewisse Dinge wahr, wie die Finanzwirtschaft, insbesondere halt bei dem Thema Finanzierung. Und auch hier spannend, hier sieht man einmal, wie groß waren denn die Unternehmen. Das sind sind es Prozentangaben. Und man sieht, dass ungefähr die Hälfte, wenn wir jetzt vom Umsatz einmal ignorieren, tatsächlich immer noch berichtspflichtig sind, die hier mitgemacht haben. Und eine große Hälfte, die halt ursprünglich mal, oder ein Drittel vielleicht, die berichtspflichtig gewesen wären, es jetzt aber nicht mehr sind. Das ist für später auch ganz spannend. Und ja, viele Branchen sind mit vertreten. Da müssen wir jetzt aber, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen.
Weißt du, was ich interessant finde? Dass die Zahlen sagen ja auch, dass von den befragten Unternehmen ja ein relativ, also nicht kleiner Teil gesagt hat, dass sie bei der Transformation entweder noch nicht so weit sind oder noch nicht angefangen haben oder sowas. Was sind denn so die Motivationen dieser Unternehmen, an so einer Studie hier teilzunehmen, wo es um Nachhaltigkeit geht? Weil niemand stellt sich ja gerne irgendwo hin und sagt, wir hinken hinterher.
Das ist eine gute Frage. Es wurden hauptsächlich Nachhaltigkeitsverantwortliche hier befragt, die halt wirklich am Umsetzen im Unternehmen sind. Und wir machen sowas ja auch teilweise, Studien mit gewissen Branchen. Die meiste Antwort, die wir bekommen, ist, sie sind interessiert an diesen Benchmark-Sachen, um das dann intern auch wieder besser verkaufen zu können. Und vom Gefühl her ist es dann, wenn ich sowas haben möchte, dann mache ich da auch mit. Und dann nehmen die Leute sich die Zeit. Genau, das ist, glaube ich, der Grund, hier mitzumachen. Mhm. Und wenn wir dann einmal, genau, für alle, da ist unglaublich viel Information drin. Das können wir in 20 Minuten oder in 15 nicht durchgehen. Deswegen haben wir euch hier mal ein paar Sachen rausgepickt.
Nach dem Stream verlinken wir das in den, unten in den Shownotes.
Sehr gut. Und genau, hier ist, finde ich, einmal ganz spannend, Hemmnisse und Treiber. Und wie gesagt, wir gehen nicht auf alles ein. Aber hier unten, da sehen Sie Politik und Regulierung mit fast 50% starke Hemmnis oder Hemmnis, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und rechts in den, was ist das, lila Kästchen, sehen Sie auch, wie stark das angestiegen ist. Sollte uns nicht überraschen. Letztes Jahr, die Politik hat nicht viel dazu beigetragen, das irgendwie positiv zu besetzen, das Thema. Und hier sieht man jetzt, finde ich, auch ganz schön einmal auf rosa, lila, auf grau, dass es halt auch wirklich so ist, dass das bei den Unternehmen wirklich zu Problemen, zu Rückschritten und so weiter geführt hat.
Das fand ich übrigens auch sehr interessant. Der politische Einfluss so groß ist, also in Anführungsstrichen die Pflicht, so einen großen Anteil hat bei dieser Entscheidung, Transformation voranzutreiben, weil ich als, also wir in einem relativ modern denkenden Unternehmen würden ja denken, wir möchten natürlich die Mehrwerte mitnehmen und vorangehen und auf die Zukunft vorbereitet sein, aber offensichtlich muss man die Leute ja auch so ein bisschen zum Fortschritt zwingen.
Genau, es ist ein spannender Punkt. Das kommt tatsächlich nachher auf meinem Zettel. Es ist die vorletzte oder eine der vorletzten Folien. Was dann auch nochmal spannend ist, wenn man sich das anschaut, oder andersrum, hier ging es darum, wer ist denn der Stakeholder, der Treiber, und hier nochmal ganz gezielt, wo sind denn die Hemmnisse, dieses Thema wirklich anzugehen. Und da hört man oft, wenn man mit Unternehmen spricht, ich habe keine Ressourcen, die Mitarbeitenden nicht, die Fähigkeiten nicht, hier auch Datenverfügbarkeit. Wenn wir uns das aber ganz genau anschauen, dann sind all diese Themen da vertreten, aber ganz unten, mangelnde Unterstützung, Geschäftsführung. Wenn die halt nicht dahinter stehen, was du auch schon gesagt hast, und wenn das halt nicht irgendwie scheinbar leider von der Politik instruiert ist, dann sind die anderen Themen halt egal. Weil wenn die Geschäftsführung Vorstand dafür ist, dann wird auch das Geld bereitgestellt, dann gibt es die Mittel, wird eingestellt oder ähnliches. Hier haben wir einmal die Hemmnisse. Dann würde ich gerne einmal auf die 23, wie ist denn die Relevanz von dem Thema weiterhin? Und hier geht es tatsächlich, das, was du gesagt hast, wir wollen ja eigentlich was für die Zukunft machen. Gibt es denn ein Business Case zum Thema Nachhaltigkeit? Und da ist insbesondere spannend die untere Grafik, denn wenn man sich das anschaut, haben wir über 60%, die keine Priorität in dem Thema sehen, weil sie kein Business Case dahinter haben. Und dann ist natürlich die Frage, oder ist berechtigt, wenn man da keinen Nutzen drin sieht, dann mache ich es auch nicht. Also das ist ja wieder verständlich. Und das war ganz spannend, das wurde in den Diskussionen auch immer wieder gesagt, man muss halt hin, und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, den Mehrwert wirklich klar herauszustellen, dass die Unternehmen ihn halt sehen. Und dann ist es egal, ob da eine CSRD oder irgendwas ist, dann machen sie es auch. Vielleicht da noch, das fand ich spannend, ich bin Fan geworden, der Nachhaltigkeitsverantwortliche der DKB Bank, ja, saß im Panel und hat darüber referiert und fing am Anfang damit an, dass für ihn Nachhaltigkeit oder das Reporting wie Union Berlin ist. Er ist schon lange Union Berlin Fan, mhm, wie Nachhaltigkeitsfan. Und als dann Union irgendwann aufgestiegen ist, sind alle draufgegangen, jetzt sind alle Union-Fans und Union ist ganz toll, ich glaube Champions League gespielt. Naja, und jetzt sind sie nicht mehr so gut und jetzt gehen die Leute wieder woanders hin und sind nicht mehr Unions-Fans. Aber der harte Kern ist da geblieben und dann hat er das so ein bisschen verglichen und meint, ja, er, die DKB bleibt da dabei, die wollen ganz viel umsetzen. Also es war wirklich cool, was er erzählt hat und auch da, falls man sich das noch angucken kann, wie die Leute fürs Thema brennen. Sehr, sehr spannend.
Ich glaube, man unterschätzt auch, dass Unternehmen halt nicht einfach so eine Person sind, sondern Unternehmen sind ja Organismen mit ganz vielen verschiedenen Personen drin, die auch unterschiedliche Motivationen haben, unterschiedliche Ansichten und auch ein Mehrwert für ein Unternehmen ist ja so abstrakt, weil ein Mehrwert für ein Unternehmen ist ja nicht gleich Mehrwert für die einzelne Person.
Ja.
Und wenn einzelnen Personen der Mehrwert für sich wichtiger ist und der kann schon sein, nichts zu tun und Zeit zu haben, um früher Feierabend zu machen, ne, dann hakt es schon. Und das ist dann recht schwierig, Leuten als zum Beispiel Nachhaltigkeitsberater nahezulegen, das zu machen, weil auch wenn der Mehrwert für ein Unternehmen klar erkennbar ist, nicht unbedingt dein Gesprächspartner bereit ist, sich dafür halt auch intern eben einzusetzen. Das ist ja immer auch Politik in einem Unternehmen, ne?
Und hier allgemein spannend ist tatsächlich, wenn man nochmal weiterschaut, wo hier genau Chancen von Nachhaltigkeit aufgeführt wurden. Und das sehen wir in der Abbildung 16 rechts unten. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, gerade das Thema Energie- und Ressourceneffizienz. Mit über 60% wird Nachhaltigkeit dort mit einem großen Mehrwert dargelegt. Und genau das ist das, was wir momentan auch viel probieren, an die Leute zu bringen. Energie wird einmal durchleuchtet. Wenn wir jetzt ehrlich sind, der Krieg in Iran, das wollen wir nicht, zeigt aber wieder ganz genau, warum das so wichtig ist. Die Straße von Hormuz ist teilweise dicht, die Benzinkosten steigen. Das wird auch auf die Industrie irgendwann niedergehen, wenn man sich da aber schon unabhängiger macht. So ist das Wort. Ob das jetzt Elektrifizierung ist, Speicher ist, Anpassung der Prozesse, was auch immer. Genau das ist der Punkt. Damit sollte man sich auseinandersetzen. Und Ressourcen haben wir auch so oft drüber gesprochen. Die Abhängigkeit weltweit von den Ressourcen. Warum nicht mehr an das Thema Kreislaufwirtschaft denken? Abfallwirtschaft, all diese Themen. Und die werden hier halt auch dargelegt, dass sie da wichtig sind. Also da, glaube ich, ist für fast jeden ein Business Case zu machen. Klar muss man am Ende immer Kosten, Nutzen wieder aufwiegen. Aber in der Regel, wenn man das langfristig denkt, ist er da. Und wenn man dann halt weiterschaut, sind da auch spannende Punkte wie Bindung von Mitarbeitenden mit fast 50%. Also auch das ist ja ein super wichtiges Thema. Marktchancen mit 50%. So, dann wird es irgendwie weniger. Was zum Beispiel ich spannend finde, Lieferkettenresilienz hat nicht mal 30%, obwohl das ja eigentlich ein super wichtiges Thema ist. Kann natürlich auch davon abhängen, wenn viele kleinere jetzt auch mitgemacht haben, die vielleicht gar nicht so an der weltweiten Lieferkette hängen. Klar, dann ist das Thema nicht so. Also, wenn man sich alleine die Grafik vielleicht auch nochmal aufsplitten würde in Größe, Branche und so weiter, wäre die wahrscheinlich noch aussagekräftiger. Aber ich finde, auch so sieht man schon, Business Cases sollten gefunden werden von den Unternehmen?
Ich habe eine Idee, die, wenn zum Beispiel die deutsche Rüstungsindustrie hier zum Beispiel auf E-Antrieb umstellen würde, so E-Panzer oder sowas, dann würde sofort für die E-Infrastruktur ausgebaut werden, oder?
Wahrscheinlich.
Das wäre jetzt mal so ein Impuls an die Rüstungsindustrie. Nein, Spaß. Mitarbeitende, das fand ich auch interessant. Und Lieferkette, ja genau. Es ist ja nicht immer so, ich meine, das ist ja hier eine Umfrage, ne? Man befragt ja die Leute. Und auch wenn wenige Unternehmen angegeben haben oder wenige Befragte angegeben haben, dass die von Lieferketten betroffen sind oder Lieferkettenresilienz nicht so wichtig für sie ist, kann es ja trotzdem wichtig sein, weil oft indirekte Auswirkungen nicht auf dem Schirm sind.
Ja.
Bei den Befragten.
Ja. Das ist auch noch spannend.
Man denkt sehr lokal, aber das ist globale Auswirkungen. Ich meine, das mit diesen Energiepreisen jetzt gerade ist ein Beispiel, was man noch durchaus auf dem Zettel haben kann, aber wenn man schon an lokale Ressourcen denkt, also wir sind da vielleicht noch nicht so wahnsinnig betroffen, aber so Unternehmen, die zum Beispiel Drucksachen haben, ne, als damals diese Papiermangel gab, das hat dann erhebliche Auswirkungen auf super viele Branchen und dann kann man plötzlich keine Rechnung mehr rausschicken oder keine Post mehr an die Kunden schicken. Ja. Oder
ein Kunde von uns hat sogar erzählt, die verkaufen Zigaretten, die hatten auch Probleme, weil das Papier für die Zigaretten gefehlt hat. Wo ein Tabakproduzent wahrscheinlich nicht dran denkt, aber auch das gehört dazu. Ja. Dann würde ich einmal ganz kurz, und jetzt springen wir mal ein bisschen weiter, hier seht ihr das ganz viel, hier geht es auch Dekarbonisierung, Biodiversität, wie ist das im Unternehmen drin? Da würde ich einmal drüber gehen, weil das ist, glaube ich, zu speziell für jetzt. Aber 51. Spannend ist noch die Frage, wie geht es denn weiter? Und das fand ich tatsächlich ganz cool, dass viele trotz des Omnibusses weiter an Berichten arbeiten wollen. Wenn man sich das oben anschaut, nicht mehr berichtspflichtig, dann wollen 75% oder planen, einen Bericht zu machen. Das ist ja schon mal ganz gut. Bericht machen, und das sollten viele auch nicht. Heißt ja nicht, oder das hoffe ich, ich mache einen Zettel und danach kommt er in die Schublade. Sondern der Bericht sollte heißen, ich setze mich damit auseinander, ich erhebe Daten, die ich vielleicht noch vorher noch nicht erhoben habe. Und dann mache ich weiter. Und das ist das Wichtige. Viele, die gegen diese Berichte sind, haben recht, wenn man den Bericht nur macht, um den Bericht zu machen. Das wäre ja hier aber Quatsch, wenn ich es nicht muss. Warum mache ich es denn? Sondern weil ich damit arbeiten will. Und ganz gleich auch, spannend ist tatsächlich, fand ich auch noch, was machen die denn? Und gerade finde ich jetzt hier die ersten beiden, weil, naja, wer groß ist, der muss halt ESRS machen. Es geht ganz viel in Richtung VSME. Ein bisschen ist GRI noch dabei, aber VSME soll der Standard sein. Und wenn man jetzt guckt, DNK, was ist das für ein Blau? Naja, den DNK gibt es nicht mehr. Also den kann man nicht mehr machen. Aber da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, fangt an, macht was. Und wenn es der VSME ist für den ersten Bericht, ist doch super. Man kann immer noch mehr machen, aber halt anfangen. Und das fand ich hier sehr schön. Das sieht man hier, dass das durchaus auch auf die Unternehmen dazu trifft.
Meine Theorie dazu oder meine 5 Cents dazu. Viele Unternehmen, und das zeigt ja zum Beispiel auch diese Umfrage, erstarren einfach durch die politische Unsicherheit, durch diese ganzen Weltereignisse und durch dann auch noch diese ständigen Kurswechsel in der EU. Ich meine, die EU ist nur halt ein Dickschiff. Und da gibt es halt ständig zum Beispiel Regierungswechsel und dann eben unterschiedliche Parlamentsaufteilungen und dann politische Richtungswechsel nach rechts und nach links. Und entsprechend gibt es dann auch oft Änderungen an bestimmten Kursen so. Aber bei Nachhaltigkeit glaube ich nicht, dass man sich darauf ausruhen kann, dass man irgendwie eine Rolle rückwärts macht und dann oder gar nicht berichtet, in der Hoffnung, dass es irgendwie dann nicht kommt oder dass man nie betroffen sein wird, weil der Klimawandel ist ja nun mal wissenschaftlicher Fakt. Und auch wenn man wie gewisse US-amerikanische Präsidenten, da nehme ich mal den 45. und den 47. Das per Gesetz dann als unwahr hinstellen wollen, wird er trotzdem kommen, der Klimawandel. Ja. Auch wenn Menschen, die heute 80 sind, das vielleicht morgen nicht mehr miterleben werden, aber wenn es gibt ja die einen Unternehmen, die mit dem Geschäftsführer quasi erwachsen und dann auch sterben. Aber es gibt dann auch eben die Unternehmen, die halt morgen von den NachfolgerInnen, Nachfolger und so weiter weitergeführt werden und eben eine Zukunft brauchen. Und da kommt man um das Thema Nachhaltigkeit nicht herum. Deshalb finde ich zum Beispiel den VSME-Standard relativ sinnvoll, weil im Kern diese ganzen Standards, die hier stehen, die ganzen, nachdem man berichten kann oder nachdem man so einen Bericht erstellen kann. Im Kern fragen die ja immer die gleichen Sachen ab. Im Kern. Nach außen hin ist dann das dabei oder man muss das genauer berichten oder das. Aber im Kern ist ja alles gleich. Und ich würde Unternehmen auch dringend raten, einen dieser Standards zu nehmen und erstmal einen Bericht zu erstellen. Wenn dann irgendwas gesetzlich beschlossen wird, wenn dann das nationale Recht kommt, dann kann man hier ergänzen, da ergänzen, aber man hat schon mal hundertprozentig, man hat schon mal den Grundstock. Man fängt dann nicht nochmal bei Null an. Und wer da bei Null anfängt,
wird schwierig. Ja. Und was man ja vielleicht auch nochmal ehrlich sagen kann, die müssten ja nicht zwingend einen Bericht machen. Es wäre ja auch schon schön, wenn sie überhaupt Daten sammeln. Auf der anderen Seite, wenn ich die ganzen Daten gesammelt habe, dann kann ich den Bericht auch noch machen. Dann ist das irgendwie das kleinste Übel und ich habe halt was, wenn die Banken, die Lieferkette, die Kunden und so weiter anfragen. Aber anfangen, das hast du ja gesagt. Aber wir wollen ja zum Ende kommen. Eine Sache möchte ich gerne noch zeigen, denn wir haben auch schon oft darüber gesprochen, wie ist es denn mit den Banken? Kriege ich jetzt wirklich einen besseren Kredit oder nicht? Und das hier war super spannend, denn es geht auseinander. Oben in der Grafik sieht man, dass die Unternehmen sagen, das Thema Nachhaltigkeit ist gar nicht so wichtig bei den Banken. So im Schnitt sind wir bei 30%. Wenn wir unten aber schauen, dann sagen die Banken eher in Richtung fast 70%, nur bei den ganz kleinen Banken nicht. Aber das Thema ist wichtig. Spannend war dann hier in der Diskussion, wurde herausgestellt, vielleicht liegt das auch daran, dass die Umfrage beantwortet haben, die Nachhaltigkeitsverantwortlichen, ja nicht die kaufmännischen Leiter oder so sind und vielleicht bei den Bankenterminen auch gar nicht dabei sind, sodass sie manchmal das vielleicht gar nicht mitbekommen und vielleicht auch, dass die Wahrnehmung eine andere ist. Denn die Banken müssen ja von der europäischen Bankenaufsicht her das alles in ihr Risikomanagement integrieren. Die brauchen die Daten. Das heißt aber nicht zwingend, dass es einen besseren Kredit dadurch gibt. Und vielleicht ist deswegen die Wahrnehmung ein bisschen die andere, aber es wird wichtiger, die Banken müssen die Dinge nach und nach integrieren und es gibt auch die ersten Banken, die Zinsen anpassen. Ich habe jetzt von einer gehört, die wohl auf 0,5% hochgehen möchte. Also hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, ich glaube nicht.
Wir glaube ich
nicht. Da wurde uns nämlich gesagt, wie war das denn? Ich nehme das nochmal mit, machen wir mit Paul nächstes Mal, weil wir auch schon soweit sind, aber schlussendlich, was man halt, finde ich, sieht, die Transformation ist ein bisschen gebremst worden durch die Politik. Aber es gibt immer noch genug Indikatoren, dass es weitergeht. Das, finde ich, sehen wir hier sehr, sehr schön in all den Punkten. Und eigentlich ist das, finde ich, viel mehr motivierender als dieser EU-Bericht. Jetzt ist dieses eine Häkchen da.
Ja, bei den Zahlen hier zum Beispiel ist auch ganz interessant zu sehen, dass im Grunde ist nur der Punkt gar nicht wichtig, relevant, ironischerweise. Weil auch eher nicht wichtig heißt ja jetzt auch nicht, dass es völlig unwichtig ist, weil Banken sich an der Realität orientieren. Banken können nicht an der Realität vorbei, während Unternehmen die Augen zumachen können. Aber ja. Banken müssen ja reell kalkulieren. Wie hoch ist das Risiko für mich als Bank? Ne? Die können ja nicht aus ideologischen Gründen dann sagen, nein, den Klimawandel gibt es nicht, wenn es die halt Milliarden kostet. Und entsprechend ist da der Augenmerk hinzuführen, finde ich persönlich.
Sehr, sehr, sehr gute Anmerkung.
Ja, Vielen Dank, das war sehr interessant. So, was rätst du denn jetzt unseren zuschauenden Unternehmen? Das, was wir immer raten, oder?
Das, was wir immer raten.
Das, was wir immer raten.
Anfangen oder weitermachen.
Dranbleiben und an die Zukunft denken, das ist nie verkehrt, denke ich mal.
Und vielleicht für die, die nicht in der entscheidenden Position sitzen, sich hier ein, zwei Folien mal rausnehmen, das dem Geschäftsführer zeigen oder da nochmal drauf vertiefen, um wirklich den Mehrwert rauszustellen. Und das ist, glaube ich, immer noch das Wichtige. Wie auch hier gesagt, ein Business Case finden und dann sollte das mit der Umsetzung auch klappen.
Wer im Einzelnen Fragen dazu hat, kann ich auch gerne auf LinkedIn anschreiben, denke ich mal. Ne?
Klar, immer gerne.
Alles klar. Dann herzlichen Dank dir.
Ich danke dir.
Und herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Und bis vielleicht nächste Woche, vielleicht in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.